Ja, das wäre der Einstieg meiner Predigt gewesen, dass wenn wir auf Gottes Wegen gehen wollen, dann müssen wir uns auf den Weg machen. Und wenn wir uns auf den Weg machen, dann hat es echt auch seinen Preis. Das heißt, wenn du in deiner Komfortzone bleiben willst, kannst du nicht sagen, ich will auf Gottes Wegen gehen. Das haut nicht hin. Ich möchte mit uns einen Bibeltext lesen aus dem 1. Mose Kapitel 12, die Verse 1 bis 4. 1. Mose, Genesis 12, 1 bis 4. Dann befahl der Herr Abraham: Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen machen, zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Abraham machte sich auf den Weg, wie es der Herr ihm befohlen hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Unser Camp-Motto war das ultimative Geschenk. Das ultimative Geschenk, und ich bin an diesem Begriff, kenne das ja, boah, das war ultimativ gut. Diesen Begriff ultimativ, den verwenden wir, beziehungsweise die jüngere Generation, zu verschiedenen Anlässen. Und ich habe mich dann mal gefragt, was heißt denn eigentlich ultimativ? Und bin relativ schnell ja bei dem Ultimatum angekommen. Jetzt kennt ja kaum einer eine positiv belegtes Erlebnis, wo dir jemand ein Ultimatum gesetzt hat. Kennst du eins? Ein Ultimatum heißt, ich gebe dir jetzt noch 2 Tage Zeit, aber dann. Ultimatum, das bekommt jemand, der vielleicht eine Räumungsklage hat. So, bis dahin Zeit, ansonsten kommt die Polizei mit Schlüsseldienst, bricht alles auf, räumt alles aus. Ultimatum heißt, es gibt nichts darüber hinaus. Es gibt kein danach. Es gibt nichts Höheres, Weiteres. Die Frist ist nur bis dahin. Und wenn wir von dem ultimativen Geschenk ausgehen, dann ist es zwar in unserem Sprachgebrauch hat das an Kraft verloren, weil es abflacht, Werner, ich habe dir das doch schon 1000 Mal gesagt. Ich habe noch nie Werner 1000 Mal das Gleiche gesagt. Oder das war so ultra gut oder wie auch immer. Wir haben manche Begriffe, die eigentlich in ihrer eigentlichen Bedeutung etwas unglaublich Großartiges bedeutet, flacht bei uns ab und wir haben da so ein inflationäres Sprachgebrauch, dass wir die tatsächliche Bedeutung von manchen Begriffen nicht mehr kennen. Das ultimative Geschenk hat eigentlich mit sich gehabt, es gibt keins darüber. Du kannst alles, was je ein Geschenk ist in dieser Frist zu dem ultimativen Geschenk. Es gibt nichts darüber hinaus, es gibt keine Steigerungsform, es gibt keine Extrawurst, nichts, es gibt nicht das ultimative Geschenk 2. Es geht nicht. Ultimativ heißt nur bis dahin. Die Camp-Geschichte war an ein Film angelehnt, der mit dem gleichnamigen Titel als DVD erhältlich ist. Das heißt, das ultimative Geschenk. Und als Camp-Pastor hatte ich dann natürlich diesen Film mir mal noch angeguckt. Und es ist echt ein super Film. Es macht Spaß, den anzugucken und damit auch auseinanderzusetzen. Ganz kurz skizziert. Es war ein sich um nichts Sorgen machender Enkel, junger Mann, der mit viel Geld aufgewachsen ist und sich eigentlich um nichts kümmern musste und Geld auch für teure Partys, für Autos und so weiter ausgegeben hat und hat sich auch in guter Gesellschaft befunden, weil seine Mutter genauso verschwenderisch war und die seine Onkel und Tante auch nur auf Geld aus waren. Der Großvater war ein ganz reicher, guter Geschäftsmann und hat aber, warum auch immer, das kommt in der Geschichte nicht so raus, auf jeden Fall, er bedauerte es, dass seine Kinder eigentlich nur Erbschleicher sein wollten, beziehungsweise nur auf das Erbe aus war. Und er als Großvater sagte, der Einzige, der anders lebte, das war mein Sohn, der Vater meines Enkels, der in Entwicklungshilfe ging und Krankenhäuser gebaut hat und einem südamerikanischen Stamm oder Volk humanitär geholfen hat, und der wurde durch Guerillakrieger umgebracht. Und dadurch war auch so ein bisschen der Frust oder der Hass des Enkels auf den Großvater, weil du meinen Vater da mit Entwicklungshilfe oder mit irgendeinem Kram da weggelockt hast, er war viel weg von zu Hause, und drum hasse ich dich und ich hasse eigentlich auch deine Ansichten. Und wenn ich was erb, ist gut. Ansonsten, ich glaube, dass die Versorgung, die du ja meiner Mutter gegeben hast, genug ist und reicht. So ist die Geschichte. Und dieser Großvater stirbt und sagt sich, eigentlich glaube ich, dass mein Enkel eine andere Einstellung bekommen könnte, wenn er sich den Herausforderungen stellt. Und hat dann quasi ihm immer per Videobotschaft einen Brief gegeben oder einen Auftrag und sagte als erstes, morgen früh fliegst du da und dahin und du hast den Job zu erledigen. Und der Enkel sträubt sich dagegen, sagt, ich habe in meinem Leben noch nie gearbeitet, das werde ich auch jetzt nicht anfangen, nur um irgendein Erbe zu bekommen, dann lasse ich's und so. Und der entsprechende Erbverwalter hatte dann das Gespür und das Geschick, den doch so rauszulocken und zu sagen, wag es doch, mach dich doch auf den Weg, wag es einfach. Sich auf den Weg machen. Abraham hatte eigentlich alles. Er kam aus einer wirklich guten Familie. Er hatte mit seiner Sippe gut gelebt. Ursprünglich waren sie in Ur, aus Ur in Chaldea, sind aber schon, er ist schon mit seinem Vater bis nach Haran gezogen, hatte ein sehr komfortables Leben. Mit allen Annehmlichkeiten, die man sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen konnte. Und dieser Abraham, damals noch, bekommt den Auftrag von Gott, geh raus, mach was anders. Warum? Weil ich ultimativ etwas Besseres für dich vorgesehen habe, wie nur der Sohn eines Vaters zu sein, irgendwann die Sippe zu übernehmen. Ich habe mehr für dich vor. Es ist mehr drin. Abraham hätte sehr leicht, sehr locker sagen können, du Gott, weißt du was, das ist zu viel, das gehört nicht zu unserem Kulturkreis. Ich bin eigentlich sehr froh hier, wir sippen, bleiben zusammen, wir halten zusammen und ich werde es auch so machen. Und ganz nebenbei haben wir nicht im Neuen Testament das Pendant, wo Jesus eigentlich sagt zu einem vermögenden Mann, verkauf alles, was du hast und folge mir nach, und er das nicht schafft. Oder wieder ein anderer, der sagt, ich würde ja gern nachfolgen, muss aber noch vorher meinen Vater beerdigen. Wir denken immer, aha, wenn die Beerdigung ansteht, dann, Jesus, lass ihn doch noch, die 2 Tage ist egal, aber wahrscheinlich war der Vater erst Mitte 30, Ende 30 und hätte noch 20, 30, 40 Jahre gelebt. Aber der Sohn sagte sich, ich bin ja nicht frei, bis mein Vater nicht gestorben ist. Der Ruf Jesu ist raus aus dem Gewohnten und aus dem aus der Komfortzone. Raus in eine Herausforderung, in ein Land, das ich dir zeigen will. Auch wir als Gemeinde Nicht nur jeder Einzelne von uns, auch als Gemeinde kommen wir immer wieder mal an Herausforderungen, wo wir sagen, sind wir bereit, Neuland zu betreten oder nicht? Jetzt ist es so, manch einer sagt sich, ja gut, als ich noch jünger war, da war ich schon bereit, Neuland zu betreten. Aber jetzt, ich gehe eigentlich schon auf die Rente zu. Also jetzt nicht ich, aber vielleicht sagst du dir das. Oder unser Campleiter, der war ein bisschen älter als halb so alt wie ich. Ein junger Kerl mit 23. Und wenn der gesagt hat, guten Morgen Rangers, und dann war es mein Job zu sagen, guten Morgen Campleiter, was soll ich tun? Wofür soll ich mich einbringen? Und bei den Ranger wird eigentlich beigebracht, dass absolute Gehorsam da zählt. Und nicht Meuterei und ich sage, hey, weißt du was, ich habe mir Lebenserfahrung, wir machen das anders. Als Ratgeber war er dankbar für all die Ratgeber, aber die Entscheidung hat er denn getroffen. Und bei manchen Dingen war ich auch gedanklich anderer Meinung wie er, hätte das anders gemacht, aber so sind die Regeln auf dem Camp. Und eigentlich sind sie so auch in der Welt und in der Gemeinde. Verlass deinen Platz. Der Campleiter wurde dann gefragt, bist du bereit, wieder ein Camp zu machen? Und dann meinte er so, das war echt hart, das war echt viel. Und vielleicht hätte ich es auch verstanden, wenn er gesagt hätte, aber diese Verantwortung mag ich nie mehr tragen. So würden wir vielleicht denken. Ich habe mich rausgelehnt, es war viel, aber jetzt möchte ich zurückgehen. Und er meinte dann, als ich bin bereit, wieder ein Camp zu leiten, solange es nicht nächstes Jahr das Bundescamp ist. Das war für ihn quasi das Ultimatum. Das wäre zu viel. Aber dazwischen könnte es ja auf einem Camp mit 1.000, 10.000, 12.000, 14.000 Leute sein. Aber das Bundescamp mit 15.000, das wollte er nicht leiten. Abraham war zu dem Zeitpunkt keine 23, der war auch keine 33, keine 43, er war 75 Jahre alt. Also kann sich außer Erich fast keiner rausreden, dass er zu alt ist, um sich von Gott herausrufen zu lassen. Aber du bist ja nur keine 75, gell? Gell? Also selbst du kannst dich nicht rausreden. Wer hat das eigentlich eingeführt mit 65 in Rente? Gibt's ja schon gar nicht mehr. Gibt's ja schon gar nicht mehr. Warum sollte ich woanders hingehen? Warum sollte ich mich herausrufen lassen? Wer von euch kennt das eigentlich nicht, dass er zu irgendetwas keine Lust hatte? Und irgendjemand kam denn und hat ihn ermutigt und hat gesagt, ey, komm, mach's einfach. Ist doch egal, jetzt komm, mach's. Ganz banal ist, wenn, kennt ihr vielleicht, habt ihr auch schon bei euren Kindern so erlebt, wenn die denn ganz sich einschließen möchten, bei schönstem Wetter vom Fernseher oder PC den Nachmittag verbringen wollen und ein Kumpel kommt vorbei, ein Freund und sagt, komm, gehen wir zum Baden. Oh nee, aber ich habe keine Lust. Und dann irgendwann so dieses, jetzt mach's halt einfach. Geh einfach mit. Und dann kam derjenige total glücklich, happy, heim und hat gesagt, das war ein richtig super Tag, morgen gehe ich gleich wieder. Habt ihr sowas in ähnlicher Form schon mal erlebt? Bei euch selber, bei anderen? Ich will mal kurz Handy sehen. Wer hat das denn schon so erlebt? Oh, ganz viele. Außer Martin, der hat's nicht erlebt. Wie oft sind wir Menschen so geprägt, dass wir an Gewohntem festhalten wollen. Deswegen sind wir auch so traditionelle Menschen. Traditionell das reduziert sich manchmal runter auf ganz typische Handlungen, die ich genau gleich mache, wenn ich irgendwas anfange. zum Beispiel, für manch einen ist es auch ganz wichtig, dass er an seinen Platz in der Gemeinde, den, auf dem er eigentlich meistens sitzt, plus minus zwei Stühle links oder rechts sitzt. Das gibt ihm oder ihr Sicherheit, weil ihr nicht, gibt andere Gemeinden. Wo ich schon manchmal dachte, ich würde so gern mal einfach alles umstellen, so. Aber dann würdet ihr wahrscheinlich unter Stress kommen, oder? Weiß ich nicht. Warum sollte ich woanders hingehen? Warum sollte ich etwas anders machen? Ich bin eigentlich doch zufrieden, so wie es ist. Abraham hätte das ohne Probleme sagen können und ich hätte es ihm auch geglaubt. Ich bin zufrieden, so wie es ist. Und offensichtlich höre ich doch die Stimme Gottes. Was will ich denn mehr? Könnte es dadurch besser oder leichter werden? Ist das Leben denn einfacher, wenn ich mich von Jesus, von Gott herausrufen lasse? Sicher nicht. Warum also das Gewohnte aufgeben? Weil vielleicht jemand anderes noch mehr Ahnung hat, was für ein Potenzial in mir drinsteckt, als ich selber? Warum das Gewohnte aufgeben? Weil du vielleicht für was ganz anderes berufen bist, als was du bisher oder hier oder beruflich, wie auch immer, machst. Gestern habe ich mich gerade mit einem unterhalten, der meinte, ey, wenn mein Sohn nicht studieren will, kein Problem. Ich finde, die ganzen Ausbildungsgänge in Deutschland, die bringen eigentlich eh nicht viel. Und ich möchte sicher nicht mehr auf dem Beruf arbeiten, den ich mal studiert habe. Mein Sohn soll gucken, was er für einen Job machen kann, und er kann so viel. Das hat mich überrascht und ich war so in der guten Manier und denke, guter Abschluss, schulisch, deine Ausbildungsstelle, dann kannst du machen, was du willst. Warum das Gewohnte aufgeben? Weil wir manchmal vielleicht nur gar keine Ahnung haben, was für ein Potenzial in uns steckt. Was Gott hineingelegt hat, was Gott für eine Berufung in uns hineingelegt hat. Wie ihr ja wisst, ich bin ja kein Vollblut-Ranger, der schon mit dem Ranger-Tuch auf die Welt gekommen ist. Das habe ich, ich wurde quasi vom Werner und von unseren Teammitgliedern von Ranger ein mehr oder weniger gezwungen, damals auf das Hessen-Camp zu gehen als Helfer, weil, du hast doch mich Metallausbildung, wir brauchen für einen Schmiede-Workshop, brauchen wir noch Helfer. Es wäre echt gut, du kommst da so mit. Und ich bin notgedrungen mitkommen. Das war keine Herzensentscheidung. Und wisst ihr was? Es war eines der wertvollsten und besten Erfahrungen, die ich dann bis dahin gemacht hatte. Und danach war ich so beschämt. Beschämt, weil ich mit meiner begrenzten Horizont und Vorurteil gegenüber einem Halstuch, eine Kluft und so durch den Wald rennen mit allzeit bereit für Jesus Parolen, das war mir wirklich fremd. Und ich habe dann gemerkt, über die Jahre, dass ich das ja auch für mich auch feinsäuberlich getrennt habe, zwischen Teamzeit oder wenn Ranger ist und auch privat. Und als wir jetzt dieses Mal einen Ausflug gemacht hatten, die Agathe, die Regina und ich, sind wir auf die Bastei gefahren, haben dann uns kurz überlegt, gehen wir undercover, und dann, nee, wir sind im Camp-T-Shirt und mit Halstuch vor Tausenden von Touristen. Und eigentlich war es eine total schöne Erfahrung, weil uns viele angesprochen haben, hey, ihr seid Pfadfinder und was macht ihr? Und dass es das heute nur gibt und dass sich da erwachsene Menschen reingeben. Warum das Gewohnte aufgeben? Weil Gott vielleicht noch mehr vorbereitet hat und mehr in dich hineingelegt hat, wie du dir mit deinen nicht mal 75 Jahren Lebenserfahrung vorstellen kannst. Was aber, wenn es umsonst ist? Was aber, wenn es nichts bringt? Was aber, wenn ich sagen könnte, ich habe hier und da schon mal mich auch versucht, auf Gottes Wege einzulassen und es waren vielleicht alles irgendwie Pannen. Und dann möchte ich dir echt Mut machen und sagen, weißt du, es gibt immer ein Restrisiko. Und dieses Restrisiko, das kann sein, das war nichts, Kann sein, das war eine Pleite. Für mich wären es einfach ungefähr eine Woche meines Lebens gewesen, dass die bestätigt hätten, wusste doch gleich, ist nichts für mich. Damals. Es gibt andere Sachen, wo ich vielleicht nach ein, zwei oder drei Jahren dann sagen muss, wir haben es probiert, es hat aber nicht funktioniert. Natürlich nicht gleich aufgeben. Nicht am ersten Tag kommen und sagen, oh, im Zelt schlafen und so weiter und dies und jenes und die widrigen Umstände, keine Duschen da. Ich fahre jetzt gleich wieder. Nee, sich der Herausforderung ja mal stellen. Abraham hat sich der Herausforderung gestellt. Er hat ja zwar entsprechend Leute dabei gehabt, auch seinen Neffen, und hat sich auf den Weg gemacht. Aber warum Abraham sich auch den Weg gemacht hat, ich weiß nicht, ob das ein guter Anreiz ist zu sagen, weil ich Ruhm und Ehre empfange. Obwohl Gott das hier auch sehr schmackhaft ja dem Abraham weitergibt. Geh aus deines Vaters aus und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Oder steckt es vielleicht doch in uns Menschen drin, dass wir uns irgendwie streiten, wer denn jetzt eigentlich so der Größte im Himmel sein wird? Oder dass wir uns ja gerne Namen machen wollen? Ach, wie schön ist es, wenn du doch von Leuten Wertschätzung oder Dankbarkeit bekommst für das, was du im Reich Gottes gemacht hast. Bekannt zu sein. Mir ging so, ich habe doch erzählt, dass ich dann zwei, drei Pastoren angerufen habe in Sachsen. Ein Pastorenkollege aus der Elim-Gemeinde in Dresden, recht große Gemeinde. Und ich habe mit dem noch nie persönlich gesprochen, mit dem Kerl, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Und habe dann angerufen und gesagt, ey, hallo, hier ist David Jocham, ich bin der Pastor vom Gospelhaus hier in Babenhausen. Wir sind auf dem Ranger Camp. Ich weiß nicht, ob du mich kennst. Und er sagte, doch, ich kenne dich. Könnt ihr euch vorstellen, wie gut das getan hat? Boah, hey, der kennt mich. Ein Sachse in Dresden. Kennt so einen kleinen Pastor von einer kleinen Gemeinde in Babenhausen, irgendwo im Hessenland. Danke, im Hessenland. Was, wenn es umsonst ist? Das Risiko ist immer dabei. Aber wer will, dass ich mich aufmache? Wer will, dass ich denn was anders mache? Es wäre so unglücklich, wenn ich tatsächlich meinen würde, es war der Werner oder die Mitarbeiter, die wollten, dass ich aufs Hessencamp gehe. Es wäre so klein formuliert, wenn du vielleicht sagen würdest, ja, mein Pastor, der will dies oder jenes, oder mein Hauskreisleiter oder die in der Gemeinde wollen immer, dass ich irgendwas mache. Das wäre zu klein. Vertrauen wir nicht drauf, dass Gott einen großen Plan hat und dass er uns aber so besonders ansieht, dass er uns auf Augenhöhe begegnet durch Menschen, die uns auch Gottes Wort sagen, Impulse weitergeben. Ich halte nichts davon, dass Leute zu mir kommen und sagen, wen soll ich heiraten? Du bist unser Pastor, wen soll ich heiraten? Das würde ich ungern beantworten wollen. Ich würde mir zwar meinen Teil denken und wüsste wahrscheinlich ganz oft, wen ich auch nicht heiraten würde, aber eigentlich ist es so, dass doch die Mündigkeit da ist, dass wir gute und gesunde Entscheidungen selber treffen dürfen. Aber wie wertvoll ist es, wenn ich mir einen Ratschlag einhole und wenn ich sag, hey, was denkst du darüber? Wie siehst du das? Oder wem erlauben wir eigentlich in unser Leben hineinzusprechen? Und wenn du für dich, wenn ich für mich einfach sagen muss, ich bin in den letzten 5 Jahren nicht wirklich herausgefordert worden in meinem Glaubensleben, dann läuft was schief. Wenn du in deinem Glaubensleben in den letzten 5 Jahren nicht irgendwie besonders herausgefordert wurdest, dann läuft was schief. Weil Gott auch trotz diesem Ruf mit Abraham immer ein Stück weitergegangen ist. Und manche Verheißung, die hat echt lang auf sich warten lassen. Und bei manchem musste man eigentlich schon fast sagen, realistisch, aus menschlicher Erfahrung, wahrscheinlich, entweder hat sich jetzt Abraham verhört oder Gott hat sich geirrt. Beide Möglichkeiten wären denkbar, wo es drum ging, und du sollst Nachkommen haben. Und du sollst so viele Nachkommen haben, dass sie noch nicht mal zu zählen sind. Und wie leicht kommen wir an den Punkt zu denken, ja, wahrscheinlich haben wir uns verhört, oder noch bequemer ist es, Gott hat sich geirrt. Hat sich Gott schon mal bei dir geirrt in deinem Leben? Also ich habe schon oft den Eindruck gehabt, er hat sich geirrt, weil ich es eigentlich von meiner Lebenserfahrung besser weiß. Er lebt ja nicht im 20. Jahrhundert, im 21. Bei ihm war alles noch einfacher. Wer will, dass ich mich aufmache? Jemand, der mich liebt, jemand, der dich liebt und dich glücklich machen will. Jemand, der dich und mich segnen will. Und jemand, der die besten Gedanken für uns hat. Und wenn wir das lesen, ich will dich zum Segen für andere machen, dann denke ich, es lohnt sich ja schon, sich aufzumachen. Ich habe mal eine ganz interessante Begebenheit erlebt und habe mich danach, dem ich Gutes getan habe, ziemlich geärgert und musste mich dann erst langsam dafür entscheiden, dass das Gute, was ich gemacht habe, echt auch gut war. Wollt ihr die Geschichte hören? Oder nicht? Yeah. Also das lief jetzt bei den Ranger Kids echt besser, das muss ich euch sagen. Also wollt ihr die Geschichte hören? Wow. Wir waren mal in der Schweiz auf einer Skihütte und mussten dann oder sind mit dem Autozug Kantersteg nach irgendwann ins Wallis reingefahren. Ihr wisst wahrscheinlich, wohin das geht. Ich hab's vergessen. Das heißt, du fährst mit deinem Auto ja auf den Zug und dann fährt es durch die Berge und dadurch ersparst du dir 3-4 Stunden Autofahrt. Aber da gibt's keine direkte Straße. Jetzt habe ich gewusst, dass man als einzelnes PKW braucht, kostet diese Fahrt rund 25 Franken oder 25 Euro, weiß ich auch nicht mehr, vergessen. Und wenn du 5 Autos bist, dann kostet's für jeden ungefähr nur 21 Franken. Und 10 Autos, dann kostet's für jeden nur 21 Franken. Und ich dachte mir dann so, hey, das, also so schnell 4, gehen wir mal von Franken aus, 4 Franken gespart, ist ja kein Problem, da kommen ständig Autos von hinten. Also ich sage, Leute, wir machen das so, wartet hier, ich frage mal kurz die hinteren 9 Autos, ob wir nicht zusammen eine Fahrgemeinschaft machen. Wir sind eine Gruppe, okay? Dann, damit es schnell ging und der Einfalt halber und ich ja auch nicht der genaue Preis wusste, habe ich gesagt, hey Leute, macht so, anstatt 25 Franken jeder, gebt mir jeder schnell 20 Franken und dann bezahle ich das in einem Rutsch. Und auch Fremde, also Leute, die wir ja nicht kannten, haben sich schnell mit angeschlossen. Und ich habe das Geld eingesammelt, bin vor, habe das bezahlt. Wir sind alle auf den Skibus, auf diesen Autozug und durch und danach jeder in Himmelsrichtung weiter. Und danach habe ich dann festgestellt, toll, jetzt habe ich für diese Fahrt 28 Franken bezahlt, hatte diesen ganzen Stress und habe wildfremden Leuten dadurch 5 Franken ermöglicht zu schenken. Mann, bin ich denn eigentlich dumm? Ja, manchmal gibt's im Reich Gottes genau solche Rechnungen, dass du am Ende selber drauf zahlst und du dich denn eigentlich ärgern könntest. Und ich habe dann gemerkt, meine Herzenshaltung war, das passiert mir nicht mehr. Und wieder später dachte ich, nee, ich habe tatsächlich 10 Autos jeweils 5 Franken erspart und denen noch geschenkt. Ich habe denen echt was Gutes getan und ich möchte es auch so in meinem Herzen behalten, als die paar Franken haben mir nicht wehgetan. Aber für die Leute war das eine total positive Begegnung, dass da jemand initiativ war, dass jemand eine Lösung wusste und dass wir so in dem Moment auch eine Gruppendynamik, Gruppenerfahrung gemacht haben. Und ich glaube, dass vielleicht das für manch einen ein Anstoß war, selber hier positiv ein anderes Signal zu setzen. Anstatt dem anderen Motto oder Weltanschauung, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Warum mich aufmachen, weil Gott mich doch segnen will und weil er mich liebt und glücklich machen will. Und wenn ich da auch positiv hineinwirken kann, dann soll uns das doch echt eine Ermutigung sein und Ansporn sein, hier uns von Gott herausrufen, herausfordern zu lassen. Matthäus 25, Vers 40, da heißt es, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Abraham war 75 Jahre alt, als er sich auf den Weg machte und kriegt diese Verheißung, wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, das ist hart, den werde ich auch verfluchen. Wir müssen gut überlegen, was wir über Leute aussprechen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hat. Ja, Abraham machte sich auf den Weg. Wie sieht's mit dir aus? Wie sieht's mit mir aus? Abraham machte sich auf den Weg. Ich bete, dass wir bereit sind. Persönlich, du und ich, immer wieder unsere Komfortzone, unsere Erfahrungen, die ja wirklich wichtig und gut sind und die uns auch vor manchem Schaden bewahren. Und ich brauche nicht Gott bitten, mir Weisheit zu geben, ob es denn sinnvoll ist, bei Rot über die Ampel zu fahren. Da hilft mir meine Lebenserfahrung, da ich sage, das Thema haben wir durch. Aber es gibt so viele Sachen, wo ich zwar sage, die Erfahrung ist das eine, aber die Verheißung des Wort Gottes ist das andere. Und dann zu sagen, ich lass mich rausrufen. Und ich mach uns Mut, dass auch uns als Gemeinde, nicht nur im Individuellen, sondern uns als Gemeinde, sind wir bereit, uns aus der Komfortzone herausrufen zu lassen, Herausforderungen anzunehmen, oder sagen wir uns, nee, ich gehe gedanklich schon eher auf die Rente zu. Ich war eigentlich schon eher dabei, jetzt meinen Arbeitsbereich abzugeben, mir ein Wohnmobil zu kaufen und nur noch durch die Lande zu tuckern. Weiß ich nicht. Ich sag nur, Abraham war 75 Jahre alt. Soweit das Wort Gottes, und ich möchte mit uns beten.